Wir erstmal diesen Text zusammen. Der ist sehr lang, aber das schaffen wir. Ist also so ein bisschen so eine Mammutpredigt, ja, aber wir kriegen das hin. Also, denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es auch. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so ist es doch nicht, um das Herrn Mahl zu essen. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere trunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Dafür lobe ich euch nicht. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, Brot nahm, es mit Danksagung brach und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst oder den Kelch des Herrn trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Es prüfe aber ein Mensch sich selbst, und also esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelch. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Und deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Werden wir aber vom Herrn gerichtet, so geschieht es zu unserer Züchtigung, damit wir nicht samt der ganzen Welt verdammt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Hungert aber jemand, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. So, das ist also der ganze Text, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und weil Paulus hier ja an die Korinthergemeinde schreibt, denke ich, ist es total wichtig, dass wir uns erstmal angucken, wer überhaupt diese Korinthergemeinde ist, worum es da geht, was deren ganze Problematik war. Und deswegen möchte ich zuerst mal ganz kurz Informationen euch geben. Wer oder was ist überhaupt Korinth? Ja, bisschen was zur Kultur und zur Geografie. Und dann, was war los in Korinth? Also der Kontext von diesem ganzen Korintherbrief, in dem ja diese Textstelle zum Abendmahl steht. Und dann das Mahl des Herrn, die Situation in der Korinthergemeinde, ganz spezifisch jetzt also dann unsere Bibelstelle. Und innerhalb von der Bibelstelle will ich auf 4 Punkte eingehen, und zwar diesen ersten Punkt: das ist mein Leib, dieser Kelch, also wo Jesus sagt, mein Leib und mein Blut. Dann das zweite: tut das zu meinem Gedächtnis. Dann drittens: ihr verkündigt den Herrn, bis er kommt, indem ihr das Abendmahl feiert. Und dann diese schwierige Stelle: wer das aber unwürdig einnimmt, der isst und trinkt sich selbst zu Gericht. Und damit wir dann in der Kontext von diesem ganzen Korintherbrief bleiben, müssen wir uns natürlich auch angucken, was für eine Lösung Paulus den Korinthern dann gibt für ihr Problem. Okay? Also, wir kommen immer wieder hierhin zurück. Ja, dann könnt ihr sehen, so wie weit wir schon vorangekommen sind. Also, wie sieht es aus in Korinth? Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht dafür. Korinth liegt hier oben. Und Korinth ist die Hauptstadt von der Provinz Achaia. Die liegt hier. Und das Ganze ist also hier Teil des Römischen Reiches. Hier unten ist Jerusalem. Und wie ihr sehen könnt, liegt Korinth also nahe an Rom, da oben an Italien, und auch dann hier ganz nahe an Athen, also im ehemaligen Griechenland. Und genau so sah auch die Bevölkerung aus in Korinth. Das heißt, es gab ganz viele Leute von römischer Abstammung, es gab ganz viele Leute, die von griechischer Abstammung waren. Und damals in der Kultur war es ja so, dass man viele Sklaven hatte. Das heißt, es gab eine Unzahl von Sklaven, die aus allen möglichen Kulturen und Völkern hier aus dem Römischen Reich kamen. Ja, also aus Afrika, Ägypten, aus Persien hinten und auch teilweise aus Griechenland selber. Und dann gab es auch noch eine kleine jüdische Bevölkerungsgruppe, die irgendwann aus Jerusalem geflohen sind, als Jerusalem zerstört wurde und sich also dann auch in Korinth angesiedelt haben. So sah es also da aus von der Bevölkerungszusammensetzung. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, da gab es also Römer, da gab es Griechen, da gab es Sklaven aus aller Herren Länder, dann haben die natürlich alle auch ihre Kultur mitgebracht und ihre religiösen Vorstellungen. Das heißt, es gab also Tempel für ja alle möglichen verschiedenen Götter und es wurden auch ganz viele verschiedene Kulte ausgeübt. Und diese Kulte, die nennen wir Mysterienkulte, weil die sind ganz mystisch, weil nur wer drinne ist, der weiß, was da passiert. Aber weil viele drinne waren, wissen wir heute, was passiert ist, weil die, die drinne waren, natürlich auch ein bisschen davon aufgeschrieben haben und erzählt haben. Und diese Mysterienkulte, ich will das ganz kurz erklären, weil das so ein bisschen wichtig ist für den Kontext später. Da war es halt so, man nimmt so eine Geschichte von einer Gottheit, ja, also wir kennen so die Geschichten von Zeus oder von, ich weiß nicht, ob euch diese Namen was sagen, von den antiken Göttern, aber da ist ja immer so, der Gott ist da und dann kommt der Bruder vom Gott und dann bringt er den um oder er wird auf die Erde geschickt und muss dann irgendwie hier was kämpfen oder da was durchmachen und kommt in die Unterwelt und die haben ja so alle ihre Geschichten, die Götter, ne? Und dann nimmt man so eine Geschichte von einem Gott und, was heißt Mann, also so war das damals. Und das haben die Menschen in einen Kult umgewandelt, also wie eine Religion. Und dann war es so, wenn man dann in diesen Kult rein will, dann durchlebt man quasi die Geschichte von diesem Gott. Das heißt, wenn der Gott zum Beispiel umgebracht wurde und in die Unterwelt einging, dann durchlebt man so Szenarien, wo man irgendwie symbolisch über einen Fluss fährt, so dieses, ich gehe jetzt in die Unterwelt, ja. Oder wo man einfach so Rituale durchlebt, die einen mit diesem Schicksal von dem Gott verbinden. Und der Sinn dahinter ist, dass man sich gedacht hat, das Leben ist ja nicht so sicher, man stirbt früh und Krankheit, Tod und so weiter. Das heißt, wenn ich mich mit irgendeiner Gottheit verbinde, ja, also mit der Geschichte und dem Schicksal von irgendeinem Gott, dann gewährt mir das ewiges Leben. Dann gewährt mir das Schutz in diesem Leben und Hilfe. Ja, ich kann diese Gottheit ja anbeten. Und auch Gunst, wenn ich dann irgendwann mal sterbe und in die Unterwelt komme, ja, dass ich also da dann gutes Leben habe. Dass es da so gut für mich weitergeht, so ungefähr. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Und die Gemeinde in Korinth hat sich dann vor allem zusammengesetzt aus Heiden, also Griechen und Römern und auch Sklaven, die bekehrt worden sind. Das heißt, die kommen alle mit ihren ganzen kulturellen Vorgeschichten, ja, von Gott A, B, C und D und E, ja, mit den ganzen Ritualen, die sie durchgemacht haben und all das, daran haben sie ja gelebt, ja, und werden jetzt Christen. Und wir sehen das nachher im Korintherbrief, dass die ganz viel von diesen Vorstellungen, die sie so hatten, dann einfach übertragen haben auf das Christentum, ja. Und man kann das ja so ein bisschen sehen, im Christentum ist es ja auch so, dass wir also Teil werden, ja, Jesus stirbt, Auferstehung, wir werden also ein Teil mit ihm in seinem Tod und seiner Auferstehung. Das heißt, da gibt es so Parallelen zu diesen Kulten und es liegt also ganz nahe, dass die ganzen Menschen dann einfach sagen, ach, hier, das ist ja mit Jesus genauso wie hier mit Zeus, ne, oder Aphrodite und so. Und dann geschieht da also ein riesen Mischmasch von Christentum und anderen Glaubensrichtungen und Kultur. Und das sehen wir gleich, ist wichtig auch für unsere Bibelstelle hier, um die zu verstehen. So, hier nochmal ein Bild, wie Korinth heute aussieht, ist also nicht mehr so viel von übrig. Ja, was war also los in Korinth? Der Anlass für den Brief, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat, war, dass es in der Gemeinde also Spaltung gab. Ganz am Anfang steht ja, die einen sagen, ich gehöre zu Apollos und die anderen sagen, ich gehöre zu Petrus und die anderen sagen, ich gehöre aber zu Jesus, ja. Also die Leute haben so angefangen, sich so zu gruppieren innerhalb von der Gemeinde und zu sagen, ich gehöre hierhin, ich gehöre dahin, ich gehöre dahin. Und weil sie ja auch aus ihrer Kultur kamen und einfach so kulturelle Sachen mit reingebracht haben, gab es natürlich da auch Unterschiede, ja, weil die einen dann sagen, ich lebe mein Christsein so, ich leb's aber so, ich leb's aber so, und dann da natürlich auch Spaltungen entstanden sind, wo die Einzelnen gesagt haben, so wollen wir es aber nicht und so geht das aber nicht. Und es gab, weil wir ja Sklaven in der Gemeinde haben, ja, und wir haben aber auch die Reichen, die Römer und die Griechen, dann gab es natürlich da ganz viele soziale Unterschiede, ja, und auch da einfach ganz viel Spannung. Und daraus ist auch Spaltung entstanden, ja, so ein bisschen die Gebildeten sagen, wir wollen das, und die, die nicht so gebildet sind, kommen mit was ganz anderem nicht klar. Also es war viel Spaltung da und Übertragung von so heidnischen Überzeugungen. Und ihr müsst das jetzt nicht durchlesen, aber das ist einfach einmal der Korintherbrief aufgelistet von Kapitel 1 bis 16. Und in diesem Kontext von Spaltung und Streit und Zerwürfnis thematisiert Paulus in fast jedem Kapitel ständig Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft. Und er sagt, ja, Er mahnt sie zur Einheit, er mahnt sie zur Gemeinschaft. Er sagt, ihr braucht Gemeinschaft mit Jesus, ihr müsst Gemeinschaft untereinander haben. Und er gibt dann auch für die Gottesdienste so Ordnungen, ja, und sagt, so und so und so soll eure Gemeinschaft aussehen. Das heißt, der ganze Brief beschäftigt sich mit diesem Thema, keine Spaltung, sondern Gemeinschaft. Und die blau markierten, die zeigen so an, wo er so ganz konkrete Beispiele aufgreift, wo die Korinther also Sachen von ihrem kulturellen Umfeld genommen haben und aufs Christentum übertragen haben und wo Paulus dann sagt, so soll es nicht sein, ja, sondern lebt so und so, damit ihr in Gemeinschaft lebt. Und innerhalb von diesem ganzen Korintherbrief gibt es dann 5 Stellen, und das sind die, die hier so orange sind, die sich mit dem Thema Abendmahl beschäftigen. Und unsere Stelle, die wir gerade gelesen haben, ist die letzte. Das heißt, vorher hat Paulus schon 1, 2, 3, 4 Mal zum Thema Abendmahl was gesagt und so ein bisschen was vorbereitet. Und das kann ich euch jetzt nicht alles noch sagen, sonst predige ich heute 2 Stunden. Und deswegen wollte ich einfach nur, dass ihr das seht. Also er hat schon ein bisschen was vorbereitet und ein paar Sachen greife ich davon auch nochmal auf, aber nur ganz, ganz, ganz minimal. Ja. Also, es geht also in dem ganzen Korintherbrief darum, dass man statt Spaltung und diesem falschen Lebensstil eine in Christus gegründete Gemeinschaft lebt. Auf Christus aufgebaut und sonst nichts. So, und jetzt ist die Frage, was war denn jetzt überhaupt das Problem? Warum schreibt Paulus überhaupt so viel über das Abendmahl im Korintherbrief? Und wir sehen das direkt, das ist jetzt der Anfang vom Text, ja. Ich sehe, bei euch gibt's Spaltung. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig ist und der andere schon betrunken. Und dann sagt er, habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen könnt? Oder verachtet ihr etwa die Gemeinde und beschämt die, welche nichts haben? Das heißt, das Abendmahl haben die Korinther so gefeiert, dass sie so ein Abendessen hatten. Ja, die kamen also abends zusammen in Gemeinderäumlichkeiten, haben gegessen gemeinsam und während dieses Essens haben sie Brot gebrochen und haben den Kelch mit dem Wein getrunken, wie wir das kennen als Abendmahl. Okay, und das war eingebunden in so ein Essen. Und das Szenario ist jetzt so, dass natürlich die Reichen erstmal viel Essen mitbringen können und die können auch früh kommen. Ja, die haben ja nicht ganz so viele Verpflichtungen, beziehungsweise können sie ihre Zeit viel besser einteilen. Und dann gibt's aber die ganze große Gruppe der Sklaven, die lange arbeiten müssen, lange Arbeitszeiten haben, von ihren Herren ja auch erstmal freigelassen, also denen muss es erlaubt werden, dass sie zu diesem Abendmahl überhaupt gehen, ja. Und die haben natürlich auch nicht viel, das sie mitbringen können zu diesem Essen. Das heißt, es gibt diese beiden Gruppen, die da sind. Und es gibt jetzt theologisch da 2 verschiedene Sachen, wie man jetzt das auslegen kann, wie das wirklich war, das Szenario. Aber entweder war es so, dass die also alle in einem Raum zusammen saßen und die Reichen haben alle ganz viel gegessen, weil sie ganz viel mitgebracht haben und die Armen hatten nicht viel, also haben sie nur das gegessen, was sie hatten. Das heißt, die Reichen saßen da und haben geschlemmt und die Armen saßen da und haben gehungert und alles im gleichen Raum und alles im Namen von wir feiern hier zusammen Abendmahl. Oder eine andere Auslegung ist, dass die zwar alle, also die haben alles Essen zusammen hingelegt, ja, also das Essen war jeder für jeden, aber die Reichen kamen halt schon früher und die Armen erst später. Das heißt, die Reichen, die haben schon prächtig gegessen und getrunken und die waren schon gut dabei, als die Armen dann irgendwann kamen oder die Sklaven und dann war für die nicht mehr viel übrig. Und so war natürlich auch wieder dann, wir feiern das Abendmahl zusammen, ja, aber es war halt überhaupt in Spaltung und nicht in Einheit gefeiert. Und das prangert er hier an. Es gibt also Spaltung unter euch und ihr feiert dieses Mal so in dieser Spaltung. Und das ist das offensichtliche Problem, das wir aus dem Text lesen können. Dann gibt es noch ein zweites Problem, was jetzt aus dem Kontext heraus sich ergibt. Und das ist das Problem von den Sakramenten. Wie viele Katholiken haben wir hier unter uns? Also einige von euch wissen Sakrament, was das bedeutet. Sakramente sind diese Dinge, die uns Heil spenden, die uns Erlösung bringen, ja, so. Und die Korinther haben halt diese Auffassung gehabt, wenn ich das Brot esse und den Wein trinke, dann bekomme ich dadurch Erlösung, Errettung und Heil und das ist das Einzige, was zählt. Das heißt, ob ich jetzt mit den Armen zusammen esse oder nicht, ist überhaupt alles nicht so wichtig, solange ich Brot esse und Wein trinke und meine Erlösung habe, okay? Und daraus heraus hat sich halt dann auch so ein Lebensstil entwickelt. Ich weiß nicht, wer den Korintherbrief gelesen hat, da sagt Paulus immer, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut, ja? So dieses, und die Korinther haben halt so gelebt, alles ist erlaubt, ich habe ja die Errettung, ja? Und ich komme halt zu dem Abendmahl, egal ob ich jetzt da irgendwie eine Gemeinschaft habe mit anderen oder nicht, aber ich komme dahin, weil da kriege ich diese Sakramente, also das Brot und den Wein, und dann bin ich errettet und habe die Erlösung, und darum ging es denen. Das heißt, sie haben total aus den Augen verloren, dass es eigentlich um Jesus geht, dass es um die Gemeinde und die Gemeinschaft geht und haben diese Brot und Wein, diese Sakramente so hochgehoben, ja. Und das nennt man also einen Sakramentalismus. Und Paulus stellt also dieses Abendmahlsproblem hier in dem Brief in diesen Kontext von einmal es gibt Spaltung und einmal es gibt diesen Sakramentalismus. Okay? Und dann sagt er sich halt, also Spaltung ist nicht gut, Sakramentalismus ist nicht gut. Gehen wir also erstmal wieder zurück zu der Mitte, zu dem Anfang, zu Jesus. Und deswegen fängt er an und erzählt ihnen diese Worte, die Jesus ihnen überliefert hat. Und er sagt, Jesus hat also an dem Abend, wo er gestorben war, ja, oder verraten wurde, das Brot genommen und er hat gesagt, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und er nimmt den Kelch und er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So, und das, dieses Mahl, dass man Mahl feiert und dass man halt Brot und Kelch isst, das müssen wir uns irgendwie erstmal angucken, auch wieder im Kontext der Kultur. Okay, also ich bin total der Fan davon, sich alles im Kontext von dem anzugucken, wo es geschrieben war, weil dann ist es so ein bisschen leichter für uns, dass wir nicht irgendwelche komischen Sachen uns ausdenken. Aus unserer eigenen Kultur heraus, ja. Und der Kontext von der damaligen Kultur war der, dass wenn man zusammenkam zum Essen und man sich zusammen an einen Tisch gesetzt hat, ob das jetzt in der Familie war oder man hat vielleicht Freunde eingeladen oder es war irgendeine Feier, aber in dem Moment, wo ich mich mit Menschen zusammen an einen Tisch setze, gehe ich mit diesen Menschen eine Tischgemeinschaft ein. Wir werden also zu einer Gemeinschaft. Und das, was uns zu einer Gemeinschaft verbindet, ist, dass der Hausvater oder der Älteste an diesem Tisch Brot nimmt, das Brot bricht, über dem Brot einen Segen ausspricht und das an jeden austeilt. Und dann nimmt er einen Kelch und segnet auch diesen Kelch und das, was drinne ist, und teilt den auch an alle aus. Und alle, die also dieses Brot nehmen und diesen Kelch trinken, die bekommen Anteil von dem Segen, den er über diesem Brot und diesem Kelch ausgesprochen hat. Und damit werden sie also alle zu einer Tischgemeinschaft. Zum Beispiel, ja, der Vater sitzt da und sagt, nimm das Brot und er segnet das und ich segne das, dass einfach mit Gesundheit, dass es für euren Körper Gesundheit bringt, ja. Und indem jetzt jeder das isst, sagt jeder, alles klar, ich nehme diese Gesundheit für mich in Anspruch im Rahmen von dieser Tischgemeinschaft, die wir eingegangen sind. Und so war das in der Kultur damals, ja. Das heißt, wenn Jesus also hier Brot bricht und das rumgibt an alle, oder wenn Jesus den Kelch nimmt und den rumgibt an alle, dann ist das nichts, was Jesus erfunden hat. Das ist nichts Neues, ja. Das war für die alle so, ja, klar, das macht man so. Er war so der Älteste in der Runde von den Jüngern, ja. Er war ihr Leiter so ungefähr. Das heißt, Jesus hat es nicht erfunden. Also das ganze Abendmahl, was wir heute feiern, hat es nicht irgendwie so, dass Jesus das erfunden hätte. Aber dass Jesus jetzt zu diesem Brot und zu diesem Kelch noch was dazu sagt, das ist was ganz Besonderes. Weil als er das Fest mit seinen Jüngern gefeiert hat, ja, da gab es verschiedene Lesungen, die gemacht wurden, traditionell. Das war also alles traditionell eigentlich vorgegeben. Und er bricht also eigentlich aus diesem traditionellen, so feiern wir dieses Fest, aus und sagt auf einmal, das ist mein Brot. Und ich spreche jetzt nicht den normalen, das ist das Brot, ich spreche jetzt nicht den normalen Segen darüber, sondern er sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und ich stelle mir so vor, alle Jünger so, huch. Ja, so vorher so ein bisschen eingenickt vielleicht, ja, die Lesung haben wir schon 10-mal gehört. Und auf einmal, huch, jetzt sagt er was ganz Neues, ja. Und auch wenn er den Kelch nimmt, sagt nicht irgendwie die Gebete, die man sonst zu dem Kelch spricht, sondern er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und alle Jünger wieder, huch, wie schon wieder was Neues. Und das war also was ganz, ganz, ganz Besonderes, dass Jesus zu Brot und zu Wein diese deute Worte, nennt man die ja, dass er das gedeutet hat, dass er dem eine Bedeutung gegeben hat, die es vorher nicht gab. Und jetzt nochmal gerade zusammenfassend, Brot und Kelch, ja, schaffen also eine Gemeinschaft für alle, die an diesem Tisch sitzen, ja. Indem jeder davon nimmt, nimmt jeder Anteil von dem Segen, der auf Brot und Kelch nimmt. Und jetzt ist halt die Frage, woran nimmt die Tischgemeinschaft von Jesus Anteil? Jetzt damals die Jünger, woran haben sie Anteil genommen, wenn Jesus Brot und Wein so deutet? Jesus sagt also, er bricht das Brot, sagt, das ist mein Leib, und er sagt, ihr alle bekommt einen Anteil von mir. Und Leib im Hebräischen, wenn wir das übersetzen, bedeutet nicht einfach nur der Körper, ja, so, ich breche jetzt meinen Körper auseinander und ihr kriegt jeder ein Bein, einen Fuß und so, sondern Leib bedeutet das ganze Leben einer Person. Das bedeutet Körper, Geist und Seele bedeutet aber auch, ja, das ganze Leben von Geburt bis zum Tod, ja. Das ist dieses hebräische Wort für Leib. Das heißt, Jesus sagt, das ist mein Leib und ich gebe euch also einen Anteil von mir, von meinem ganzen Leben, von allem, was ich gesagt habe, von allem, was ich gemacht habe, davon gebe ich euch einen Anteil. Und das Zweite, was er sagt dann, ist, ihr bekommt auch einen Anteil am neuen Bund. Und der alte Bund vom Alten Testament, ja, der neue Bund im Neuen Testament. Jesus sagt also damit, indem ihr hier von diesem Kelch trinkt, bekommt ihr Anteil an dem neuen Bund. Und der neue Bund ist ja die Erlösung, dass Jesus gestorben ist und durch seinen Tod und seine Auferstehung wir jetzt mit dem Vater vereint sind, ja. Und er sagt, daran bekommt ihr Anteil, an dem neuen Bund. Das heißt, wer das Abendmahl, also Brot und Kelch, einnimmt, der nimmt Jesus in sich auf, irgendwo, ja. Der erfährt Erlösung für sich selber und er wird Teil dieser Tischgemeinschaft, dieser Gemeinschaft, in der er das aufnimmt. Und damit werden Brot und Becher schon zu so Heilsträgern, schon zu so Sakramenten, ja. Also diese Vorstellung, dass das Heil in Brot und Wein liegt, das ist nicht von irgendwoher, ja. Auch dass die Katholiken das so doll feiern oder auch dass die Korinther das so gesehen haben, weil Jesus das schon sagt, ja. In diesem Brot, in diesem Wein liegt meine Erlösung für euch. So, und es gibt jetzt in meiner Predigt immer so eine Wahrheit, ja, eine richtige Antwort, die nach jedem Punkt kommt. Und das ist, also es geht um Gemeinschaft, ja. Das heißt, Jesus sagt hier, Brot und Kelch, der Ausdruck wirklich davon ist zum einen Gemeinschaft mit mir, weil ihr mich in euch aufnehmt, Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, weil ihr in den neuen Bund hineinkommt und Gemeinschaft mit allen anderen, weil ihr hier am Tisch sitzt, weil ihr das nicht alleine macht, sondern weil ihr hier am Tisch sitzt und dadurch eine Gemeinschaft eingeht. Das ist also seine Aussage für Brot und für Wein, für sein Leib und für sein Blut. Und dann sagt er an der gleichen Stelle ja auch, das tut zu meinem Gedächtnis. Also sowohl das Brot brechen und essen und sowohl den Wein trinken, das tut zu meinem Gedächtnis. Und jetzt schauen wir uns wieder den Kontext von der jüdischen Kultur an, weil ich glaube, wir uns so vorstellen, wir lesen das, das tut zu meinem Gedächtnis. Okay, ich erinnere mich also daran, Jesus ist für mich gestorben, Jesus ist ans Kreuz gegangen. Das war ganz, ganz schlimm für den und der ganze Schmerz und alles, was er ertragen hat. Und ich erinnere mich also an dieses Event des Kreuzes. Aber wenn wir uns von jüdischer Sicht mal her Gedenken angucken, was es bedeutet, an etwas zu gedenken, dann kommen uns vielleicht so die Feste vom Alten Testament in den Kopf. Und die Juden haben ja ganz, ganz, ganz viele Feste gefeiert. Die Miriam erzählt das immer, ja, die wohnt ja in Israel, sie sagt irgendwie so, jedes Wochenende ein anderes Fest. Also die sind ständig am Feiern, ständig gibt's irgendein Fest oder einen Feiertag. Und der Sinn von diesen Festen und Feiertagen ist, dass jeder Feiertag sich auf was bezieht, was Gott gemacht hat für das Volk Israel. Das heißt, indem ich heute hier feiere, zum Beispiel das Passafest, ja, erinnere ich mich daran, dass vor so und so vielen Jahren Gott uns als Volk Israel aus Ägypten rausgeholt hat, aus der Sklaverei herausgeholt hat, dass er uns in der Wüste versorgt hat, er hat uns da Manna gegeben, er hat uns Wasser gegeben. Und ich erinnere mich also daran, Gott ist der Erlöser, Gott ist mein Retter, Gott ist mein Versorger. Und im Jüdischen ist es so, dass indem ich heute mit einer Gruppe von Menschen zusammen mich daran erinnere, ist es so, wie wenn ich das, was in der Vergangenheit war, in die Zukunft hole und für mich in Anspruch nehme. Und ich sag, wenn Gott damals so war und wenn Gott damals das getan hat, dann ist er heute noch so und dann tut er das heute auch noch so. Das heißt, ich nehme also einen Anteil wieder an dem, was Gott getan hat und wie Gott ist. Und wenn Jesus also sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis, schwingt also dieses jüdische Erinnern mit, ja? Und Jesus fordert sie auf zum Gedenken und er fordert sie aber auch wieder auf, ja, gedenkt, was sollen wir gedenken? Ja, wir sollen seinem Leib gedenken und wir sollen dem neuen Bund gedenken. Und wenn wir seinem Leib gedenken, dann was gedenken wir dann? Alles, was er getan hat in seinem ganzen Leben. Wir gedenken also seines ganzen Lebens. Ja, dieser hebräische Begriff für Leib ist das ganze Leben, alles, was Jesus ausmacht. Wir gedenken also nicht einfach nur seines Todes, sondern wir gedenken seines ganzen Lebens, alles, was er gesagt hat, alles, was er getan hat, da, wo er Leute geheilt hat, da, wo er vom Vater erzählt hat. All dessen gedenken wir und wir sagen, wenn wir uns hier zusammenstellen als eine Tischgemeinschaft, ja, das Brot brechen und den Wein trinken, dann sagen wir, Wir gedenken an Jesus und wir nehmen das alles in Anspruch für uns heute. Das heißt, wenn Jesus geheilt hat, nehme ich das heute für mich in Anspruch. Das heißt, wenn Jesus gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und wer zum Vater, keiner kommt zum Vater als durch mich, dann nehme ich das heute für mich in Anspruch und sage, das hat er damals gesagt und das stimmt heute hier für mich, beziehungsweise für uns, weil ich das ja als Teil dieser Tischgemeinschaft mache. Und das ist also ein ganz anderes Gedenken als so dieses bedrückte, einfach nur an den Tod und den Schmerz Jesu denken, wo man sich irgendwie so fast schuldig fühlt, dass Jesus all das für mich erlitten hat, ja. Was, glaube ich, viel im Abendmahl heutzutage in Gemeinden mitschwingt, ja. Und im Endeffekt geht es in diesem Punkt auch wieder um Gemeinschaft. Es geht darum, Gemeinschaft mit Jesus und zwar mit seinem ganzen Leben, ja, mit ihm und dann Gemeinschaft mit allen zusammen, weil wir alle zusammen dem gedenken und das dann deswegen alle zusammen für uns in Anspruch nehmen. So wie die Israeliten das gemacht haben in ihren Feiern. Okay, und dann sagt er weiter, wenn ihr dies tut, so oft ihr dieses tut, also so oft ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das sagt jetzt Paulus, ja, das sagt also jetzt nicht Jesus gesagt, sondern das sagt Paulus quasi so als sein Input zu dem. So oft ihr dieses Brot esst, so oft ihr den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und wenn er davon spricht, dass ihr den Tod des Herrn verkündigt, dann nimmt er für Herrn das Wort Kyrios. Und Kyrios bedeutet nicht einfach nur ein Herr, einer, der oben steht, sondern Kyrios ist dieses Wort im Neuen Testament, was verwendet wird für Jesus, der schon erhöht ist. Also Jesus, der Herr, der jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Das heißt, ich verkündige nicht nur den Tod von Jesus dem Menschen, sondern ich verkündige auch den Tod, beziehungsweise in diesem Kyrios steckt, ich verkündige die Auferstehung, weil Jesus nicht tot ist, nicht Mensch ist, nicht da geblieben ist, sondern er ist auferstanden und er ist jetzt Kyrios, er ist jetzt der erhöhte Herr, er sitzt jetzt mit dem Vater an der Rechten des Vaters und er ist auferstanden. Ich gedenke seines Lebens, ja, ich gedenke seines Todes, aber ich gedenke auch seiner Auferstehung und all dem, was das bedeutet. Und wenn wir das Abendmahl feiern, sagt Paulus, verkündigt ihr das. Ihr verkündigt sein ganzes Leben. Er verkündigt so, wer er ist, ja. Er verkündigt seinen Tod, die Erlösung dadurch, den neuen Bund. Aber ihr verkündigt auch die Auferstehung und ihr verkündigt die Auferstehung, bis dass er kommt. Und es ist fast so, dass du nicht von Jesus reden kannst, von seinem Tod, von seiner Auferstehung, ohne nicht auch, dass dir einfällt, oh, warte mal, Jesus hat gesagt, er kommt irgendwann wieder. Ja, es ist noch nicht vorbei. Es ist jetzt noch nicht so, dass wir alles hier haben und dass es das ist, sondern Jesus ist gekommen und er hat gesagt, mit meinem Kommen bricht das Reich Gottes an. Aber das Reich Gottes ist noch nicht vollendet. Und wenn wir das Abendmahl feiern und verkündigen, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist, dann ist es so, sagt Paulus, ja, zwangsweise müsst ihr eigentlich auch gleichzeitig verkündigen, dass er wiederkommt. Dass irgendwann dieser Tag kommt, wo Jesus wiederkommt. Und deswegen verkündigen wir, wer er ist, so wie wir ihn kennen, ja, wie wir ihn auch kennengelernt haben, bis dass er kommt, in all der Herrlichkeit, in allem, was da ist. Und ich finde das interessant, weil es ja in dem ganzen Abendmahl um diese Gemeinschaft mit Gott geht. Aber irgendwo sagt Jesus dann auch, ja, ihr habt Gemeinschaft mit mir, aber ihr habt noch nicht die vollkommene Gemeinschaft mit mir. Es gibt noch was, worauf wir alle warten. Und deswegen sollt ihr euch aber zusammenschließen und gemeinsam warten. Und da gibt's ja diese Stelle, wo sagt, ja, die Braut Jesu, die ist zusammen und die betet und die ruft, komm, Herr Jesus, komm. Das heißt, dass wir auf Jesus warten, dass wir also darauf warten, dass er zurückkommt, schließt uns zusammen als Gemeinschaft, ja? Weil wir alle gemeinsam da so stehen und, ja, komm zurück, Jesus, wann kommst du zurück, ja? So. Und er sagt, ihr habt noch nicht den vollen Anteil an mir. Ich bin zwar hier, durch meinen Tod und meine Auferstehung, aber ich bin noch nicht ganz da, ja? Also so diese, das ist ja wie so eine Parodie eigentlich, das ist so ein paradoxes, ja, das können wir gar nicht begreifen, ja? Er ist zwar hier, aber er ist auch noch nicht ganz da, sondern da gibt's noch was, worauf wir warten. Und die Korinther, dadurch, dass sie ja den Wein und das Brot als diese Sakramente gesehen haben, haben sie halt gesagt, das ist alles, ja, wir haben jetzt also das Heil, wir haben also quasi schon diesen neuen geistlichen Körper, da geht später nochmal drum im Korintherbrief, und sie sagen ja deswegen, also die haben ganz vergessen, dass Jesus wiederkommt, so ungefähr, ja, wir leben jetzt im Himmel quasi schon, so ungefähr. Und so sehr das auch zutrifft, wir sind ja mit Jesus auch erhöht, aber da ist trotzdem noch dieses Nonplusultra, ja, auf das wir warten, wenn Jesus wiederkommt. Und das verkündigen wir im Abendmahl. Also, insgesamt eigentlich so eine ziemlich aufregende Sache, finde ich. Aber jetzt, oh, wer das aber unwürdig aufnimmt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Wer unwürdig das Brot isst und den Kelch trinkt, der wird schuldig am Leib und am Blut von Jesus. Darum prüfe jeder sich selbst. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Und deswegen, weil also bei den Korinthern es einige gibt oder vielleicht auch alle, die unwürdig dieses Abendmahl einnehmen, gibt es viele Schwache, es gibt Kranke und es gibt Leute, die gestorben sind. Paulus sagt also, dadurch, dass ihr das nicht richtig einnehmt, ja, sterben bei euch Leute, sind Leute bei euch krank. Und das ist schon ziemlich krass, finde ich, ja. Und deswegen denke ich, ist es ganz wichtig zu überlegen, was bedeutet denn jetzt überhaupt unwürdig? Unwürdig in unserer Interpretation, wie wir das so kennen, ist so dieses, bevor du das Abendmahl nimmst, ja, musst du deine Sünden bekennen, musst du einfach, kommst du gerade, ne, du und Gott und ihr macht gerade alles klar, damit du bloß dieses Abendmahl einnimmst und irgendwo bewusst sündigst, ja, weil sonst ist es ja so, als würdest du irgendwie das Abendmahl einnehmen und Jesus da gleich nochmal ins Kreuz schlagen, wenn du bewusst in Sünde lebst. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, die wir heutzutage haben, glaube ich, oder zumindest die ich eine lange Zeit geglaubt habe und die ich auch bei anderen so mitbekommen habe. Aber dieses unwürdig in dieser Bibelstelle bezieht sich ja auf die Korinther, ja. Also die Korinther sind das, die da unwürdig was machen. Und unwürdiges Einnehmen vom Abendmahl bezieht sich auf die Missstände, die es in Korinth gibt. Und was waren nochmal die Missstände, die es in Korinth gibt? Das waren die Spaltung. Das waren diese sozialen Unterschiede, ja. Die Ungerechtigkeit, die da ist. Und dass es kein Miteinander von den Gemeindemitgliedern gibt. Unwürdig heißt also in dem Zusammenhang, eigentlich, du lebst nicht das zu dem, was Jesus dich gemacht hat. Und zwar, wenn ich Jesus annehme in mein Leben, ja, wenn ich glaube, Jesus ist für mich gestorben, Jesus ist auferstanden, dann glaube ich, dass ich mit Jesus gestorben bin und mit ihm wieder auferstanden bin, ja? Und dadurch, dass ich mit ihm gestorben bin, dadurch, dass ich mit ihm auferstanden bin, dadurch, dass ich jetzt mit ihm an der rechten Seite des Vaters sitze, bin ich eins geworden mit Jesus, ja? Und auch eins geworden mit dem Vater. Deswegen sagt Jesus, ja, ihr seid in mir und ich bin in euch und der Vater ist in mir. Und es ist so eine Einheit entstanden, diese Gemeinschaft mit Gott, durch Tod und Auferstehung von Jesus. Und gleichzeitig, wenn ich dann diesen Prozess durchwandle, den drücke ich ja irgendwie in der Taufe aus, ja. Und dieser Taufe ausdrücken ist so dieses, ich werde untergetaucht, ich sterbe und ich komme wieder raus, so wieder auferstanden. Und dann sprechen wir davon, dass wir wiedergeboren werden. Aber wenn wir wiedergeboren werden, dann heißt das ja, wir werden irgendwo reingeboren, ja. Und als du in dem Anfang deines Lebens geboren wurdest, wurdest du in deine Familie reingeboren. Und wenn du wiedergeboren wirst durch Jesus, dann wirst du in auch eine Familie reingeboren. Und zwar die Familie von Gott, die Familie vom Papa. Und das ist jetzt Teil deiner Identität. Das heißt, deine neue Identität ist jetzt total verankert in Jesus. Du und Jesus, ihr seid so, ihr gehört zusammen, ne? Wie die Bronze. ihr gehört zusammen, aber du gehörst auch gleichzeitig in diese Familie, denn du bist jetzt ein Sohn, du bist eine Tochter und da hast du ganz viele Geschwister und ihr alle gehört zusammen. Das ist die Bedeutung vom Tod und von der Auferstehung Jesu. Also am Kreuz hat Jesus die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt und diese Gemeinschaft Menschen von Menschen untereinander bestätigt, ja. Und du bist also Teil vom Leib Christi geworden Und du bist irgendwo Teil von dieser Tischgemeinschaft geworden. Du bist Teil geworden von dieser Heilsgemeinschaft, von der Gemeinschaft, wo alle am Tisch sitzen, egal jetzt in welchen Ländern, ja, und von diesem Brot gegessen haben, von diesem Leib und ein Teil dieses neuen Bundes geworden sind durch das Blut. Das bist du jetzt. Aber wenn du jetzt das falsch bewertest, ja, also da steht ja, wer den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Moment, wo steht das? 29, genau, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Dieses den Leib des Herrn unterscheiden, ja. Weil du nicht verstehst oder weil du noch nicht ganz verstanden hast vielleicht oder weil du weggekommen bist von dieser Wahrheit, dass du eins geworden bist mit Gott und eins mit dieser Gemeinschaft, ja. Deswegen isst du dich selbst und trinkst du dich selbst zum Gericht. Das ist also unwürdiges Einnehmen. Ein unwürdiges Feiern und Einnehmen vom Abendmahl bezieht sich darauf, dass du nicht voll in deiner Identität lebst, die Jesus dir gegeben hat als Christ. Und das haben wir ja gesehen, das haben die Korinther total übersehen. Die waren so fokussiert auf einfach nur Brot und Leib, ja, Brot und Wein, dass sie einfach vergessen haben, ach, es geht auch noch um die Gemeinschaft, ach, da ist ja auch noch die Einheit mit Gott, ja. Sondern sie haben nur so auf Brot und Wein geguckt und haben darüber vielleicht sogar Jesus selber vergessen, ja. Und um dieses Problem zu lösen, sagt Paulus jetzt aber ganz klar, jeder von euch ist also alleine verantwortlich. Und deswegen sagt er, es prüfe aber ein Mensch sich selbst, Vers 28. Jeder Einzelne muss sich prüfen, ja. Das kann dir keiner abnehmen, das ist deine Verantwortung. Jeder Einzelne prüft sich, woraufhin? Jeder Einzelne soll sich prüfen daraufhin, ob er bewusst ein Teil der Gemeinschaft ist, ob er bewusst Teil von dieser Gemeinde, von Gemeinschaft, von dem Leib Christi ist. Und ob er auch bewusst, ja, in dieser Einheit mit Gott steht, ob er bewusst diesen neuen Bund, diese Erlösung und so, ja, ob er das bewusst, sag ich mal, für sich in Anspruch genommen hat. Und wie ernst diese Lage ist, also wie ernst das Ganze wirklich ist, das zeigt halt dieser Nachsatz, wo Paulus sagt, viele Schwache und Kranke sind unter euch und viele, viele sind schon gestorben. Und um das einfach, wenn ich mir das so ganz einfach vorstelle, dann ist das für mich so, dass Gottes Reich ein Reich der Einheit ist. Ein Reich ist, wo Liebe herrscht, wo Menschen zusammenkommen, wo Gott und Mensch eins werden und so weiter, ja, wie wir das gerade gesagt haben. Und das Gegenteil davon ist Zerrissenheit. Das Gegenteil davon ist Streit. Das Gegenteil davon ist alles das, was Menschen und Gott auseinanderzieht, ja. Und wenn ich sage, also das ist das Reich Gottes, dann ist das andere das Reich des Bösen, das Reich des Teufels. Und in dem Moment, wo ich also ganz bewusst aus diesem Reich, aus der Einheit, aus der Gemeinschaft austrete und mich reinstelle in Spaltung, in Zerrissenheit, in Streitigkeiten und nicht daran arbeite, dass das irgendwie aus dem Weg kommt, ja, dass ich also wieder in Einheit bin, in dem Moment sage ich einfach zum Teufel, komm rein, ja. Du darfst reinkommen, weil ich mich in sein Reich stelle, ja. Ich stelle mich also in diese Dinge, die von ihm kommen. Und dann ist es quasi so, dass die Korinther zusammenkommen und in dem, was sie tun, in dem, also dass sie Wein trinken, in dem, was sie das Brot essen und diese Worte auch dazu sprechen, proklamieren sie eigentlich, Jesus ist gestorben, Jesus ist für uns auferstanden, wir sind zusammen eins geworden mit dem Vater und wir sind eine Gemeinschaft geworden und Jesus kommt irgendwann wieder und dann wird das alles vollendet. Und das ist so, als würden sie das rausschreien, sag ich mal, ja, dadurch, dass sie das Abendmahl einnehmen. Aber sie leben ganz, ganz anders. Das heißt, sie lügen eigentlich. Da ist eine Lüge zwischen dem, was sie tun und zwischen dem, was sie sind, was sie verkörpern. Und dass sie auch noch gleichzeitig das Abendmahl einnehmen, also eigentlich darstellen Einheit, aber in verschiedenen Tischen sitzen, wo der eine viel isst und der andere wenig isst, ja, stellen sie ja eigentlich diese Zerrissenheit auch noch, wie soll ich sagen, körperlich dar. Also es ist nur nicht nur was, wo sie irgendwie denken oder so, wenn ich aus der Gemeinde rausgehe, ja, dann lebe ich ein anderes Leben, sondern in der Gemeinde stellen sie Zerrissenheit statt Einheit dar. Und das, sagt Paulus, ist so, als ob ihr die Gemeinde Gottes verachtet. Und deswegen trinkt und esst ihr euch selbst dieses Gericht, ja. Ihr stellt euch also selber quasi in dieses Reich des Feindes. Und da sind die Konsequenzen da. Und diese Konsequenzen, ja, das ist also das, was dann Paulus auch mit Züchtigung meint. Da steht ja, wir werden vom Herrn gerichtet, so geschieht es zu unserer Züchtigung. Also Gott bestraft jetzt nicht. Gott sagt nicht, ihr lebt nicht in Einheit und jetzt bestrafe ich euch, deswegen werden Leute krank und deswegen bringe ich Leute um. Sondern Züchtigung bedeutet, dass er sagt, ihr habt das gewählt und ihr spürt die Konsequenzen, damit ihr wieder zurückkommt in mein Reich. Also als der Vater lässt er das zu, dass wir auch diese Konsequenzen spüren von dem, damit wir zurückkommen. Es geht also nicht um Bestrafung, sondern um Züchtigung. Und diese ganze Abendmahl-Problematik, ja, innerhalb des Korintherbriefs drückt also aus, wie eng diese Gemeinschaft mit Gott, mit der Gemeinschaft untereinander und mit den anderen Christen verbunden ist. Und wie stark die Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Vater, zusammenhängt mit der Gemeinschaft mit meinem Bruder und mit meiner Schwester. Und er sagt quasi fast im Umkehrschluss, wenn du die Gemeinschaft mit deinen Brüdern nicht hast, ja, wenn du das nicht lebst, dann hast du auch nicht die volle Gemeinschaft mit mir. Das ist der Umkehrschluss, den ich lese aus dieser Gerichtsthematik, ja. Dann hast du nicht die volle Einheit mit mir, wenn du die anderen nicht hast. Und das stellt Paulus jetzt also ganz, ganz, ganz deutlich für die Korinther nach vorne. Und er sagt zu ihnen, darum, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, wartet aufeinander. Beziehungsweise, das ist jetzt diese andere Übersetzung, nehmt einander an. Hungert aber jemand, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Also er sagt zu ihnen nicht, er sagt nicht zu den Reichen, okay, ihr müsst euch jetzt um die Armen kümmern und wenn ihr zusammenkommt zum Abendmahl, ja, dann bringt einfach alle so viel mit, dass die alle genug haben und macht so eine Armenspeisung da draus, ja. Sondern er sagt, wenn ihr Hunger habt, dann esst zu Hause, weil ihr kommt nicht in die Gemeinde, damit euer Hunger gestillt wird, ja. Das Abendmahl ist keine Armenspeisung. Das ist nicht irgendwie so ein sozialer Akt oder so. Sondern er sagt, wartet aufeinander, nehmt einander an. Es geht ihm also ganz, ganz, ganz deutlich um diese geistliche Bedeutung von Einheit und Gemeinschaft. Und deswegen wertet er also das Mahl, ja, was sie zusammen haben, das Essen, was sie zusammen haben, das wertet er total ab, ja. Das ist vielleicht ein Ausdruck von Gemeinschaft, aber er sagt, hey, wenn es daran scheitert, ja, dann lasst lieber das Essen ganz weg, ja, dann esst einfach alle zu Hause und kommt nur zusammen für Brot und Wein, aber kommt halt zusammen als eine Gemeinschaft und drückt das auch aus, dass ihr zusammen an einem Tisch seid, dass ihr einander annehmt, dass ihr aufeinander wartet, ja. Es ist ihm also ganz wichtig, den Korinthern das nahezulegen, ja, dass diese Bedeutung von Gemeinschaft im Zusammenhang mit dem Abendmahl so wichtig ist, dass alles andere nicht zählt, ja. Und was für ihn also auf dem Spiel steht hier, ist die Gefährdung von der Identität der Gemeinde eigentlich. Weil ich habe ja vorher gesagt, die Identität, ja, die du jetzt hast in Christus, ist auch die Identität mit dem Leib der Gemeinde. Das ist also diese Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft untereinander. Und das ist hier, steht hier also so auf dem Prüfstand oder wird hier ganz stark angegriffen durch die Spaltung und die Zerrissenheit. Und so führt er die Korinther also zurück zu Jesus, zu dieser Mitte vom Abendmahl. Und er sagt, es geht um diese Mitte, es geht um den Becher, um den neuen Bund, es geht um das Brot, es geht um die Erlösung und die Errettung. Und es geht darum, dass ihr gewahr werdet, dass eure Identität in der Gemeinschaft liegt. Und auf dieses Verständnis hin soll sich jeder also prüfen, damit das Abendmahl nicht zu einer Gerichtsgemeinschaft wird, sondern dass es eine Heilsgemeinschaft bleibt. Ja. Und das war jetzt vielleicht viel Information auch. Ich möchte euch einfach ein paar Minuten Zeit geben, ein bisschen darüber zu reflektieren. Und dann bete ich noch mit uns und dann gehen wir in den Lobpreis rein, um uns auch damit, denke ich, noch ein bisschen weiter zu beschäftigen. Und nächstes Mal gucken wir dann so ein bisschen, was denn Gemeinschaft für uns überhaupt bedeutet, wenn das so wichtig ist, im Zusammenhang mit dem Abendmahl.